Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch.
Erfurt.
Erfurt ist super.
Erfurt, coole Stadt. Persönlichkeiten,
Einrichtungen,
Aktionen.
Erfurt.
Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Erfurt.
Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier im Bürgerradio Erfurt. Mein Name ist Richard Schäfer und ich begrüße auch wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen und von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg. Zwei Themen habe ich für die heutige Sendung vorbereitet. Eine Sonderausstellung im Stadtmuseum Erfurt zeichnet den Lebensweg und den Arbeitsweg von Apotheker Johann Bartholomäus Tromsdorf nach und dokumentiert seine Bedeutung für die moderne Pharmaindustrie. Sein 250. Geburtstag ist Anlass dazu. Erdmann und Dr. Mahatma von der Redaktion Auf die Ohren interviewen dazu den Museumsdirektor Hardy Eidam. Im zweiten Teil will ich eine Facebook-Gruppe vorstellen, die an die DDR-Literatur erinnern will und die unter der Regie von Anne-Marit Strandborg geführt wird. Ziele, Motive und Arbeitsweise dieser Gruppe erläutert die ehemalige Rostockerin nachher in einem Telefoninterview, das ich für die Sendung aufgezeichnet habe. Wir starten aber zunächst einmal mit Musik, mit den Klarinett-News und dem Tanz der Komödiantin. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Einer der bedeutendsten Pharmazeutiker Deutschlands ist der Erfurter Apotheker Johann Bartholomäus Tromsdorf. Sein Familienarchiv ist im Besitz des Stadtmuseums und anlässlich seines 250. Geburtstages gibt es dort eine Sonderausstellung noch bis zum 27. Februar. Und meine Kollegen Erdmann und Dr. Mahatma von der Redaktion Auf die Ohren haben zu dieser Ausstellung den Direktor des Erfurter Stadtmuseums Hardy Eidam interviewt und das Interview habe ich von den beiden übernommen.
Hallo Herr Eidam.
Ja, guten Tag.
Wollen wir mal über Johann Bartholomäus Tromsdorf reden. Wer war der eigentlich? Ich kenne ihn wirklich nur vom Namen her oder wenn ich in der Erfurter Innenstadt bin, sehe ich immer wieder am alten Hauptpostgebäude am Anger dieses Bildnis mit der Gedenktafel im Bereich eines Fensters. Ich habe überlegt, wie kommt das dorthin? Wo befand sich eigentlich das Elternhaus von Johann Bartholomäus Tromsdorf?
Genau da. Ja, seine Eltern haben ja schon die Apotheke gehabt, also seine Mutter Maria Dorothea und dann sein Vater, der Bernhard, Wilhelm Bernhard Tromsdorf, waren dort. Er hat dann die Kaufmannsschule besucht, das Ratsgymnasium und dann starb der Vater recht früh. Und er beginnt notgedrungen mit dem, was da vor Ort ist, sehr schnell eine pharmazeutische Ausbildung in der Weimarer Hofapotheke nebenan bei Buchholz. Und das ist so typisches Netzwerk dieser Zeit. Das ist ganz faszinierend. Wir glauben ja, das Netzwerken momentan neu erfunden zu haben. Aber wie damals genetzwerkt wurde, das ist einfach faszinierend. Also der Mann war mit Johann Wolfgang Goethe befreundet, hat den jungen Tromsdorf zu sich genommen. Das Talent wird sehr früh offenbar und ja, im Katalog haben wir geschrieben, da wird ein Keim gelegt für eine unglaubliche Entwicklung, dass er nämlich zu einem der bedeutendsten Pharmazeuten seiner Zeit werden wird, anschließend daran. Obwohl er nicht unmittelbar zunächst an der Uni eingeschrieben war, kümmert er sich sozusagen im Selbststudium um Mathematik, Fremdsprachen, dann wird er Apothekengehilfe in Stettin und dann kehrt er schließlich um 1790 nach Erfurt zurück und übernimmt dann sofort schon auf der Basis dieses Bildungskanons die zu diesem Zeitpunkt wirklich schwer verschuldete Schwanenring-Apotheke. Ja, und dann geht das eigentlich los, weil er hat auch noch ein paar Geschwister und in der Ausstellung sind diese frühen Phasen alle belegt und zu sehen. Wir haben nämlich das Familienarchiv Tromsdorf zu uns nach Erfurt bekommen und können jetzt Dinge zeigen, die also 250 Jahre ausschließlich im Familienbesitz geruht haben. Und also das hat man so wirklich noch nicht gesehen. Es ist nicht die erste Ausstellung über Tromsdorf, aber auf jeden Fall ist es die größte. Und mit diesem Familienarchiv sind ungewöhnliche Exponate da, die man so noch nicht gesehen hat. Also auch Spektakuläres und manch Unscheinbares. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Tatsächlich haben wir zum Beispiel von dieser Schwanenring-Apotheke, die ihm gehörte, die ersten Arzneigefäß-Etiketten. Die sind tatsächlich noch da. Das ist ganz spannend. Das ist tatsächlich eine der seltensten Leihgaben, weil natürlich aus dieser frühen Zeit des modernen Apothekenwesens sowas überhaupt nicht mehr vorhanden ist. Im besten Falle hat man Apothekengefäße gesammelt, aber nicht die Etiketten dazu. Aber das führt uns natürlich dahin, zu diesen wirtschaftlichen Dimensionen, die genau in dieser Zeit durch Tromsdorf erkannt werden. Jenseits der strengen wissenschaftlichen Betrachtung ist er einer der Ersten, er ist nicht der Erste, aber einer der führenden Köpfe, die sozusagen von diesem alchemistischen und über Jahrhunderte tradierten Herangehen, wie man heilt, mit welchen Medikamenten, hin zu einer Versachlichung und einer Verwissenschaftlichung kommt. Und darin steckt natürlich auch ein wirtschaftliches Potenzial, das er sehr früh erkennt.
Wo hat Johann Bartholomäus Tromsdorf promoviert? In welchem Fach?
Also er wurde schlicht und einfach promoviert aufgrund seiner Verdienste und er war mit 24 trotz fehlendem Abitur, also er hatte nicht diese klassischen Matura-Lehrgang und er hatte de facto keine akademische Laufbahn, das war mit 24 auch schlecht möglich und mit diesen Bedingungen, er war ja vorher in der Lehre in Weimar, wird er sofort zum Doktor der Philosophie gemacht und nur ein Jahr später ist er dann bereits schon außerordentlicher Professor der Chemie. Das zeigt etwas über sein Talent, das man sich nur schwer vorstellen kann. Aber dieses alte, ehrwürdige Professorenkollegium jener Zeit hat natürlich nicht einfach mal jemanden zum Professor erhoben, noch dazu der Chemie, dieser sehr neuen Wissenschaft, die sich gerade beginnt herauszulösen aus den ursprünglichen, altertümlichen Zusammenhängen. Da muss man schon eine außergewöhnliche Leistung bringen. Und das führt schließlich dazu, dass er dann auch den medizinischen Doktortitel bekommt. Und daraufhin wird er später, wenn er dann seine eigene Pharmazie-Lehrausbildung bei ihm in der Apotheke beginnt, wird er schließlich auch diese Pharmazie-Ausbildung entsprechend revolutionieren. Und das Faszinierende ist, wir haben uns ja mit den heutigen Ausbildungsstätten, wir haben ja zwei davon in Erfurt, kurzgeschlossen, hatten eine hervorragende Zusammenarbeit und wir wollten das im Übrigen jetzt auch in die Begleitung der Ausstellung mit übernehmen. Diese Ausbildung, die heute gemacht wird, haben wir verglichen mit der historischen Ausbildung, wie sie Tromsdorf gemacht hat. Und siehe da, es gibt da unglaubliche Parallelen. Damals wurde ein bisschen mehr Mathematik noch betrieben. Da mussten die jungen, angehenden Apotheker mehr Mathematik machen. Heute ist das nicht mehr ganz so. Dafür gab es auch dann diese praktischen Ebenen, die aber doch recht ähnlich sind. Also die Pharmazieausbildung von vor 250 Jahren, wie sie Tromsdorf begründet hat, ist nah an dem, was auch heute noch gelehrt wird in der Struktur. Also auch bis hin zur Stundenzahl, die ist nahezu identisch. Also was seine Jungs leisten mussten, das ist das, was auch heute ein moderner, angehender Apothekengehilfe machen muss.
Da komme ich gleich mal drauf, weil Sie gerade sagen, Jungs, 1795, da hat er nämlich das chemisch-physikalisch-pharmazeutische oder die pharmazeutische Pensionsanstalt für Jünglinge gegründet, genau, war damals einer der Urväter von Instituten. Ich glaube, es war eines das zweite oder dritte Institut, was es überhaupt in Deutschland gab in Richtung Pharmazie. Was hat ihn da bewogen, das mit Jünglingen zu machen? Ist das kein klassischer Frauenberuf gewesen, Apotheker? Wenn ich also heute mich umschaue, ich glaube, in Leipzig gibt es da auch noch eine Schule, da sind überwiegend Frauen am Start, die dort den Beruf des Pharmazeuten oder so lernen.
Dieser Beruf ist ausschließlich männlich konnotiert. Mhm. Es gibt sehr frühe grafische Darstellungen, Sie werden davon auch was in der Ausstellung sehen, wo man also die Apothekengehilfen bei der Ausbildung sieht. Sie werden keine Frau finden, also das ist ein männliches Refugium. spannend ist das dann auch sozusagen im unmittelbaren Vorfeld, also die Buckelapotheke des Thüringer Waldes, die ja in die Stadt kommt, vorher nach Erfurt, dort also Kräuter, Tinkturen etc. verkauft, das ist nicht ganz nur männlich konnotiert, aber die Pharmazieausbildung, so wie sie dann sich anschicken wird, die Welt zu erobern, die ist zunächst mal eine männliche Angelegenheit, wie ja prinzipiell die akademischen Laufbahnen ja auch zunächst im hohen Maße männlich sind. Es gibt recht frühe Ausnahmen, aber das bleiben eben wirklich Ausnahmen. Bis sich die Frauen das erobern, das wird nochmal weit über 150 Jahre dauern, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Ja.
Ich möchte nochmal auf die Schwanring-Apotheke hier am Anger zurückkommen. In späteren Jahren war ja Tromsdorf auch noch im Besitz dieser Apotheke. Hat er denn, als er denn seinen Lehrstuhl da an der Universität hatte, überhaupt noch Zeit gehabt, da in der Apotheke, naja, hinterm Tresen zu stehen und Arzneimittel zusammenzurühren oder auch zu verkaufen?
Also das ist eine wunderbare Frage, die wir uns letztlich nicht wirklich endgültig beantworten können. Wie dieses Zeitmanagement dieses Mannes ausgesehen haben muss, der gleichzeitig auch noch Familienvater ist, der Patriarch dieser Familie sein wird, der wirtschaftliche Aktivitäten entfaltet, der in öffentlichen Ämtern sitzt, der im Übrigen in der Sanitätskommission berufen wird, der 1804 Braukommissar von Erfurt wird. All diese Ämter füllt er aus. Gleichzeitig lässt er es sich aber auch nicht nehmen, in der Apotheke präsent zu sein, mit seinen Lehrlingen sozusagen auch den Verkauf einzuüben, die Buchführung entsprechend zu machen und zu lehren. Und die führen ein oder die müssen auch unter ein strenges Regime, denn im Privatbesitz hat sich tatsächlich auch die Regel oder die Ordnung, die im Haus zu herrschen hatte, für die Ausbildung erhalten. Und die gibt es im Übrigen sogar auf die Ohren. Wir haben also in der Ausstellung dann Hörstationen, da wird man also Johann Bartholomäus selbst zuhören, wie er zu den jungen Leuten spricht und ihnen genau erklärt, was erlaubt ist und was nicht. Zum Beispiel erlaubt war Fechten im Erdgeschoss. Das gehörte dazu, das durfte man machen. Also natürlich in der Freizeit, die nicht allzu sehr war. Allerdings Würfelspiel etc. und solche Glücksspiele, das gab es nicht, das war verboten. Also es war schon streng. Und er hat großen Wert auf die sittliche Erziehung gelegt. Also jemand, der vermutlich gern mal auch dem Alkohol, den man ja in der Apotheke scheinbar recht nahe kommen konnte, zugesprochen. Ich glaube, der wäre rausgeflogen. Was wir aber sehen, ist strenges Regime auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist er über Jahrzehnte von seinen Schülern verehrt worden. Das zeigen viele Geschenke an, die heute sich noch im Familienbesitz befinden und jetzt in der Ausstellung. Also seine Schüler haben ihn, also ich will nicht sagen geliebt, aber auf jeden Fall verehrt. Das dokumentieren tolle Geschenke, unter anderem ein Pfeifenkopf, ein ganz toller etc. etc.
Weiteres kann man sich selbst in der Ausstellung ansehen. Wir machen hier erstmal weiter mit Musik und setzen das Gespräch dann fort. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Johann Bartholomäus Tromsdorf ist wohl der berühmteste Apotheker und Medizinforscher hier aus Erfurt. Er wurde, wie wir gehört haben, ohne Abitur Professor, außerordentlicher Professor, und seine Apothekerausbildung war bahnbrechend. Selbst die heutige Apothekerausbildung orientiert sich an seinen Forschungen. Und wir setzen nun das Gespräch mit Hardy Eidam fort. Erdmann Ruder und Dr. Mahatma von der Sendung Auf die Ohren haben dieses Gespräch geführt.
Johann Bartholomäus Tromsdorf hatte mehrere Kinder. Hat denn eigentlich irgendeines von den Kindern dann dessen Schwanenring-Apotheke übernommen?
Ja. Einer seiner Söhne, Wilhelm Hermann Tromsdorf, also kurz war das dann der Hermann Tromsdorf, übernimmt ja dann von ihm die Apotheke und versucht im Übrigen auch in verschiedenen Standorten, nicht nur in Erfurt, sondern auch weit über Erfurt hinaus, ins Sächsische hinein, dann pharmazeutische Fabriken zu etablieren. Das misslingt wirtschaftlich. Und schließlich wird er das komplette Apothekeninventar mit auch dem wirtschaftlichen und dem entsprechenden pharmazeutischen Know-how nach Darmstadt verkaufen. Und zwar an einen Schüler seines Vaters, den er offensichtlich auch persönlich kannte, der von seinem Vater ein hervorragendes Zeugnis hatte. Und dieser Schüler heißt Emanuel Merck. Der geht dann zurück als ausgebildet von Tromsdorf mit einem blendenden Zeugnis versehen nach Darmstadt und merkt, das ist einer der größten Chemie- und Pharmakonzerne der Welt, in über 60 Ländern präsent. Letztlich führt Emanuel Merck in den Geist Tromsdorfs in die entsprechenden wirtschaftlichen Höhen. Und tatsächlich hat sich auch das Zeugnis von Tromsdorf über Merck gehalten. Wichtig ist auch, dass man, das damals war ein großes Thema Reinheit, also die Reinheit der Präparate. Heute ist das nicht mehr ganz so das Thema. Heute sind wir so viel weiter in der Herstellung. Und natürlich auch in Bezug auf Vereinheitlichung von Herstellungsverfahren, um sie schließlich manufakturell und am Ende natürlich dann auch industriell herstellen zu können. Und das wird der junge Emanuel Merck von Tromsdorf, der einen großen Kampf um die Reinheit der Präparate geführt hat und sich gegen das Punchen gewehrt hat, das wird der Merck übernehmen und dieses Know-how wird er schließlich zu dieser Weltfirma als Basis beisteuern. Aber ursprünglich hat er das von seinem Lehrvater.
Wäre es jetzt richtig, wenn ich sagen würde, Johann Bartholomäus Tromsdorf war der Begründer der modernen Apotheke, Zunft und der Pharmazie? Ist das richtig?
Das darf man so sagen. Er ist nicht der Einzige. Da gibt es noch, es ist eine ganze Entwicklung, aber er ist sozusagen ein Fixpunkt, um dem sich dann alles gruppiert und er hebt letztlich diese Apothekerausbildung auf ein neues, letztlich deswegen auch Aufbruch und die Moderne auf ein modernes Niveau. Ich sagte das ja, in dessen Strukturen wir heute noch drin sind. Wir haben das in der Ausstellung auch immer sehr schön auf der vergleichenden Ebene. Ich denke, das ist sehr augenfällig. Wir haben also immer ein historisches Moment und dann kann man an den Wänden dann sehr genau ablesen, was gegenwärtig passiert. Ich kenne mit diesem Hin und Her zwischen Gegenwart und 250 Jahre davor, ist das auch sehr spannend und illustrativ für die Besucher.
Ja, und er hatte auch irgendwie eine soziale Art. Ich stoße immer wieder auf den Begriff des Erfurter Apothekergrenzchens. Können Sie dazu was sagen?
Das ist ja sozusagen auch sein Vermächtnis. Wir nennen das am Ende und meinen das sehr wörtlich und nicht irgendwie, dass wir das abwertend meinen, weil heute ist ja dieses Wort vom Visionär und Weltverbesserer eher fast schon ein Schimpfwort. Wir haben im letzten Kapitel, das wir eben genauso nennen, Visionär und Weltverbesserer, seine Gedanken nochmal zusammengefasst und der wohl wichtigste und revolutionärste Gedanken, der da aus ihm herauskommt, ist eine kostenlose medizinische Versorgung fürs ganze Volk über ein staatliches Gemeinwohl herbeizuführen. Also er sagt, nicht nur am Ende seines Lebens, das sagt er schon mal als junger Mann und später wird er es dann noch öfter wiederholen. Er sagt also, man sollte damit nicht unbedingt Gewinn scheffeln, sondern Volksgesundheit geht alle an und damit wäre sozusagen ein staatliches Gemeinwesen verpflichtet, sich um die Gesundheit der Bürger zu kümmern, allerdings nicht daraus Profit zu ziehen. Er ist einer der Ersten, der diesen Impuls nachweisbar und oft geschrieben setzt. Und damit, man müsste ja jetzt noch mal kurz in diese politische Ebene hineingehen, Erfurt ist ja dann preußisch geworden nach den großen Befreiungskriegen gegen Napoleon, wobei der Modernisierungsschub durch die napoleonischen Kriege vorhanden ist und die Stadt nach vorn bringt, auch wirtschaftlich, nach den ganzen Kriegen mit den Preußen. Und der preußische Staat hat natürlich auch eine große Modernisierungskraft, die sieht auch Tromsdorf und er nimmt diesen neuen Staat in die Pflicht, dass er sagt, Gesundheit ist eine Aufgabe der allgemeinen Wohlfahrt, weil er natürlich auch das Elend des Krieges gesehen hat, der französischen Besatzungszeit, den Cholera-Ausbruch, für den er im Übrigen die Seuchenbekämpfungskommission Konzepte gemacht hat, die sich alle überliefert haben, die im Übrigen sich nicht so sehr unterscheiden von dem, was wir heute tun mit Corona. Also Kontaktbeschränkungen, entsprechende Abgrenzungen, Hygienemaßnahmen, obwohl man noch gar nicht gewusst hat, wie das im Detail übertragen wird. Also das ist alles schon sehr ähnlich. Und da ist er also wirklich an vorderster Front.
Tja, und er hat natürlich auch sehr, sehr viel geschrieben und veröffentlicht, hat erstaunlicherweise auch für sowas noch Zeit gehabt, Bücher zu schreiben und Publikationen herauszubringen. Haben Sie da eigentlich einen Überblick, wo man sagt, was hat er eigentlich grob überlassen, der Herr Tromsdorf, oder kann man in der Ausstellung auch vielleicht noch das ein oder andere Werk aus dem, sagen wir, 18., 19. Jahrhundert irgendwie sehen?
Also wir haben alles da. Also das darf ich wirklich so sagen. Ja. Das komplette Journal der Pharmazie, das ja das erste wissenschaftlich erscheinende regelmäßige Standardwerk in Europa ist. Also es ist das, was wir heute von Science und wie sie alle heißen, Nature, diese Magazine, die wir kennen, die das sicher vielleicht der ein oder andere Zuhörer vielleicht sogar abonniert hat oder auf jeden Fall ab und zu mal reinschaut, im Netz präsent sind. Dieses regelmäßige Publizieren wissenschaftlicher Erkenntnisse in einem wiederkehrenden Publikation, in einer wiederkehrenden Publikation, das hat Tromsdorf zuerst gemacht mit dem sogenannten Journal der Pharmazie. Darüber hinaus hat er auch noch andere Werke geschrieben, aber das ist das Zentrum seiner Arbeit und die reicht dann am Ende von Petersburg ja bis nach Stockholm und hinunter nach Italien. Also er deckt wirklich schon ganz Europa damit ab über die wissenschaftliche Korrespondenz und wir fragen uns eigentlich auch, wie die Zeitläufe jener Zeit überhaupt gereicht haben, denn die Briefe hatten natürlich auch ein bisschen ein Hin und Her. Wie hat man Korrektur gelesen? Wie kam diese Publikation überhaupt zustande? Fakt ist, sie ist da. Wir können sie bewundern. Wir haben sie hinter seinem Schreibtisch, der sich auch erhalten hat, seinen Originalschreibtisch, an dem er so fleißig war, gestellt. Sie sehen diese Bücher alle. Anfassen können Sie sie nicht, es sind natürlich noch die Originale, aber vieles von dem ist auch heute im Faksimile da und kann auch heute in Reprintausgaben nachgelesen werden. Eine ganz spannende Geschichte ist ja auch, dass er sich sogar noch mit der modernen Kosmetik beschäftigt hat. Denn zu jener Zeit, dadurch wurde er besonders populär. Tromsdorf ist einer der Ersten, der sagt, wir müssen weg von diesen Giften, wir müssen natürliche Substanzen verwenden. Er wird schließlich also auch Rezepte haben und es ist auch ein Teil seines wirtschaftlichen Standbeins, dass er diese Dinge herstellt. Und er bekommt dann auch die Aufnahme in die Petersburger Akademie der Wissenschaften mit einer unglaublichen Urkunde, das ist ihm zu Ehren gemalt worden.
Herr Eidam, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke euch.
Und ich danke der Redaktion Auf die Ohren für diesen Beitrag, den ich also übernommen habe. Die Ausstellung zu Johann Bartholomäus Tromsdorf ist noch bis zum 27. Februar zu sehen. Eine Verlängerung ist nicht vorgesehen, teilte mir das Museum heute Vormittag mit. Also wer jetzt Interesse gefunden hatte, sollte sich dort sputen, vielleicht am Wochenende dort mal vorbeizuschauen. Wir machen erstmal weiter mit Musik und danach geht es zum Thema Literatur.
Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt, auch für die Hörerinnen und Hörer von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg und für die Hörer von Radio Enno in Nordhausen.
Die Sendung wird am kommenden Montag um 13 Uhr hier an dieser Stelle wiederholt und Sie können die Sendung auch 7 Tage lang hören, wenn Sie auf der Internetseite von Radio Frei www.radio-frei.de auf den Programmbutton klicken und dort 14 Uhr das Stadtgespräch aufrufen. Die DDR-Literatur vor dem Vergessen bewahren. Dieser Aufgabe hat sich die Facebook-Gruppe DDR-Literatur gestellt. Wie diese Gruppe arbeitet, welche Ergebnisse und welche Resonanz sie erzielt, das erfahren wir nun von Anne-Marit Strandburg, die diese Gruppe ins Leben gerufen hat. Das Telefoninterview mit ihr habe ich vor der Sendung aufgezeichnet. So, ich spreche jetzt mit Anne-Marit Strandburg. Guten Tag, Frau Strandburg.
Guten Tag, Herr Schäfer.
Frau Strandborg, Sie machen betreiben eine Facebook-Seite mit anderen zusammen, die sich vorrangig mit der DDR-Literatur beschäftigt. Was war Ihr Motiv, sich diesem Thema zu widmen?
Ja, wir haben ja damals mal erfahren, dass viele DDR-Bücher oder Millionen DDR-Bücher ja entsorgt wurden nach der politischen Wende. Und wir wollten diese Bücher einfach sichtbar machen. Wir wollten sie nicht dem Vergessen überlassen. Und so haben wir diese Gruppe gegründet, 2019 war das. Und zeitgleich haben wir einen Blog erstellt, in dem diese Bücher alle gesammelt werden. Dort stellen wir sie vor mit Klappentexten, mit Buchanfängen, soweit vorhanden mit kleinen, kurzen Informationen über die Autorin, so wie sie damals in den Büchern mitgeteilt wurden. Ja, und das hat dann so seinen Lauf genommen.
Haben Sie einen Überblick, wer jetzt in Ihrer Gruppe dort mitarbeitet? Also sind das jetzt Lehrer oder Schriftsteller oder sind das Leser oder was muss man sich da vorstellen?
Nein, also so wie ich das, also berufsmäßig stellen sich die Leute dort gar nicht vor. Ne? Die meisten sind sowieso nur Mitleser und es sind eine Handvoll Personen, die Infos liefern für diesen Blog. Ne, also man braucht ja immer eine Bilddatei, man braucht die Texte dazu. Die werden dann abfotografiert, sodass ich dann diese Bilddateien habe und anhand dieser Dateien dann halt diese Beiträge erstelle. Aber wir sind, glaube ich, zum großen Teil alles Leserinnen, ne, und Liebhaber dieser Bücher.
Das ist natürlich auch interessant. Sind die Männer da so uninteressiert oder so?
Ja, also ein Mitglied ist ein Mann, der da sehr rege ist, die Dateien hochzuladen für uns. Aber zum großen Teil, glaube ich, sind das auch wieder die Frauen, die Leserinnen.
Also Frau Strandborg, wenn es meine Zeit zulässt, würde ich da gern den Männeranteil mindestens um eine Person erhöhen und mich damit einbringen.
Ja, lieben gerne.
Ja, Frau Strandborg, Sie schreiben oder Sie sagen in dem Blog so etwa, wir wollen nicht erzählen, ob wir diese Literatur gut oder schlecht fanden. Wir wollen Bücher sichtbar machen. Reicht denn das aus Ihrer Sicht, um sie vor dem Vergessen zu bewahren?
Naja, wenn man mal sieht, wir haben jetzt schon über 2400 Buchbeiträge alleine. Wir können ja gar nicht alle Bücher kennen, die wir dort vorstellen. Ne? Also die meisten erinnern sich sowieso an ihre Jugendbücher, an ihre Kinderbücher, die sie gelesen haben. Das ist so mehr das Nostalgische dann. Man müsste dann ja Rezensionen schreiben, wenn man jetzt ein Buch beurteilen möchte. Und die Leute zu finden, die das machen, das ist heutzutage äußerst schwierig, gerade bei DDR-Büchern.
2400 Buchbeiträge vorgestellt, das ist aber schon eine ganze Menge. Ich habe gesehen in den Blog, da sind also auch die einzelnen Buchreihen, die in der DDR aufgelegt wurden, genannt. Und soweit ich das so im Überblick habe, sind da auch noch Lücken drin.
Ja, auf jeden Fall. Es sind ja auch die wenigsten, die jetzt vollständige Reihen haben. Es gibt einige Sammlerinnen, weiß ich, denen fehlen vielleicht noch ein, zwei Titel. Man braucht ja auch die Information. Ne? Und wenn das dann nur ein, zwei Leute sind, die dort Infos hochladen, wir können es nicht vollständig machen. Also so, wie sie reinkommen, per Zufall immer, so gebe ich sie in den Blog rein. Ich versuche natürlich dann auch über Wikipedia-Listen, soweit sie vorhanden sind, rauszufinden, welche Titel da alle bei sind. Aber um dann auch wieder Inhaltsbeschreibung zu haben, braucht man das Buch an der Hand. Weil wenn Sie im Netz suchen nach Inhaltsbeschreibungen von DDR-Büchern, finden Sie die zum größten Teil nur von den DDR-Büchern, die wieder neu aufgelegt werden. Zum Beispiel im Live-Verlag. Der hat sich ja einigen Büchern angenommen. Ne? Ansonsten, ich habe das Netz schon so durchforstet. Es gab mal eine junge Frau, die noch einen Blog hatte, aber vor gut 2 Jahren war der auf einmal verschwunden. Und in der Art, wie wir das hier machen, ist das zurzeit der einzige Blog, den ich gefunden habe, der das so umfangreich macht.
Frau Strandburg, wenn man sich mit DDR-Literatur beschäftigt, wie entgeht man dann dem Verdacht auf Nostalgie und Verklärung? Wie gehen Sie damit um?
Ich wollte mal so sagen, also in der Gruppe selber spüren wir diesen Verdacht ja gar nicht, weil in der Gruppe befinden sich Leute, die das interessiert. Und kommentarmäßig auf dem Blog habe ich solchen Verdacht auch noch nicht gelesen. Ich finde das schrecklich, wenn das immer so in Ostalgie, es wird ja dann, wenn es negativ gemeint wird, wird ja nicht von Nostalgie gesprochen, sondern von Ostalgie. Ne? Aber das sind ja nun mal die Bücher, die wir damals lesen konnten, die uns zur Verfügung standen. Das sind unsere Erinnerungen und das kann ja nichts mit Nostalgie zu tun haben. Es ist ja das Leben, was wir gehabt haben.
Das ist richtig. Und dann weiß man also auch als DDR-Bürger immer noch um das Buch herum, die Background-Geschichte, welche Mühen, welchen Aufwand man betreiben oder betrieben hat, um an das Buch heranzukommen.
Ja, das können natürlich dann auch nur die ehemaligen DDR-Leute dann wissen, ne?
Ja, ist klar.
Dass alles so unterm Ladentisch gelaufen ist und...
Dann hatte ja die DDR-Literatur auch nicht den Anspruch, in allen Büchern Weltliteraturformat zu erreichen, sondern zu unterhalten, zur Diskussion anzuregen, ja, in dieser Weise da in Aktion zu treten.
Ja, obwohl wir ja viel Weltliteratur gehabt haben.
Ja.
Ne? Also ich staune immer wieder, wie viel Klassikerbücher in den verschiedensten Reihen es gibt. Ne, wobei ich sagen muss, dass da auch ein ganz aktuelles Thema zur Sprache kommen könnte. Auch die DDR hat bei aller Gleichberechtigung hauptsächlich Männer verlegt. Auch da sind die Frauen so ein bisschen, gerade wenn ich so mir die Reihen angucken kann, die man ja bei Wikipedia vollständig einlesen kann. Ne, wenn man das mal durchgeht, sind es hauptsächlich Männer, die dort auffallen.
Das ist ein interessantes Kapitel. Das muss ich doch vor dem Frauentag nochmal aufarbeiten. Frau Strandburg, jetzt sind natürlich diese ganzen Bücher zum großen Teil auch noch in Haushalten vorhanden. Also zu DDR-Zeiten hatte sich ja fast oder haben sich viele so eine Bibliothek angelegt. Ich hatte jetzt mal eine Diskussion mit einer Literaturwissenschaftlerin, die sich mit DDR-Kinderliteratur beschäftigt. Welche Rolle spielt denn die Kinderliteratur in ihren Blogs oder auf ihrer Internetseite?
Ja, das ist immer so eine Frage, die ich immer zwischendurch mal wieder gestellt habe. Leute, postet mal Kinderbücher. Die finden im Blog nämlich nicht so die große Rolle. Also ich nehme sie sehr gerne auf, wie jedes andere Buch auch. Sie werden auch als Kinder- oder Jugendbücher geführt unter dem Genre. Also sie sollen mit aufgenommen werden. Wenn ich die Information, die kleinen Trompeterbücher zum Beispiel, ne, versuchen wir vollständig zu bekommen. Oder die eine Jugendbuchreihe, diese bekannte, wo vorne auf dem Cover immer so eine kleine Inhaltsbeschreibung draufsteht. Also meine Generation kennt die sofort.
Ja, ja.
Da braucht man bloß das Cover sehen, dann wissen wir, da haben wir massig viel von im Regal stehen gehabt.
Mhm. Ja. Frau Strandburg, wie schätzen Sie denn die Resonanz auf der Facebook-Seite ein? Wie wird auf diese Seiten zugegriffen oder wie wird auch auf den Blog zugegriffen?
Also lesen tun sehr viele. Ich kann das jetzt nicht in Zahlen sagen. Wir haben ja über 235 Mitglieder, glaube ich, auf unserer Seite, auf der DDR-Literaturseite auf Facebook. Auf dem Blog sehe ich immer wieder, also da haben wir jetzt 30.435 Besucher in den 3 Jahren oder seit 2019.
Ja, das ist doch schon eine ganze Menge, ne?
Also das ist schon eine Menge, wobei sich da kaum jemand zu erkennen gibt. Also Kommentare werden äußerst selten geschrieben. Also man holt sich wirklich nur die Information. Mhm. Wir haben allerdings auch schon aus einer Kinderbibliothek aus Berlin eine Nachfrage gehabt, weil da ein Opa stand am Tresen, der unbedingt ein Buch haben wollte für seine Enkelin, ein DDR-Buch. Und also solche Nachfragen kommen dann auch mal.
Ne? Also der Klassiker bei DDR-Kinderbüchern ist ja, bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt. Ne?
Ja, absolut.
Also das ist so ein unverfängliches Buch und das wird also auch in Kindergärten, ich bin also selbst Leseopa hier in zwei Kindergärten, ich nehme das immer wieder mit und die Kinder sind begeistert. Ja.
Ja.
So, und wie es mit der Begeisterung für diese Facebook-Seite DDR-Literatur weitergeht, erfahren Sie nach der nächsten Musik. Ich meine, Lotte singt jetzt mehr davon und mehr davon kann man sicher gut gebrauchen.
Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer.
Anne-Marit Strandburg hat die Facebook-Seite DDR-Literatur entwickelt. Freunde der DDR-Literatur sind eingeladen oder auch Leserinnen und Leser, die es vielleicht noch werden wollen, an diese Literatur zu erinnern, diese Literatur vorzustellen, also nicht zu bewerten, sondern einfach vorzustellen. Und dazu gibt es auch einen entsprechenden Blog und ich setze das Gespräch mit Frau Strandburg jetzt fort.
Frau Strandburg, was muss man denn tun, um jetzt bei Ihnen in der Facebook-Gruppe aktiv zu werden? Was muss man tun? Was muss man an Voraussetzungen mitbringen, um sich da einbringen zu können?
Ja, man kann sich einfach in der Gruppe anmelden, wenn man bei Facebook registriert ist. Meldet man sich einfach an, dann wird man bestätigt als Mitglied und dann kann man losposten. Also das ist ja nicht nur, dass wir Informationen sammeln wollen. Man kann sich ja im Prinzip auch richtig austauschen dort, was leider recht wenig stattfindet. Ne? Weil heute, ich weiß nicht, ob das so das Internetzeitalter ist, die meisten Leute wollen nur Informationen konsumieren. Ne? So das Gefühl habe ich. Es geht weniger um Austausch oder Mitarbeit. Man war zwar begeistert als wir das alles so gestartet haben, aber so richtig regelmäßige Mitarbeit folgt dann nur von einer Handvoll Leuten.
Hm. Aber ich denke mal, da gibt's eine Dunkelziffer. Da gibt's bestimmt eine Reihe von Leuten, die da gern mitarbeiten müssen. Es ist ja, wenn ich das so richtig sehe, keine Verpflichtung, jeden Monat oder jede Woche da ein Buch vorzustellen.
Nein.
Sondern einfach das, was man vielleicht auch zu Hause beim Aufräumen findet und sagt, ach, guck mal hier, den Wolken ein Stück näher habe ich jetzt gerade gefunden. Ich stelle ja, das genau. Da mal vor oder so, ne?
Unsere Gruppe ist ja eigentlich auch entstanden aus einer Notwendigkeit heraus. 2019 bin ich durch Zufall in eine Gruppe von Ilona Dahlmann reingerauscht. Die hat das Antiquariat Windlicht in Stölln. Und ich war so eine Leserin, die sich gerne austauschen wollte. Und ich habe so viel geschrieben, dass wir nachher gesagt haben, kommt, um den Ablauf in diesem Antiquariat nicht zu stören, machen wir eine eigene Gruppe auf. Ne, und so kam das dann alles mal zustande.
Mhm.
Ja, also mitmachen kann jeder, der Lust hat oder jede und einfach drauf losschreiben. Mhm. Ein Buchcover hochladen, den Klappentext hochladen. Wir erwarten schon nicht mal mehr, dass der abgeschrieben wird. Da habe ich ein Gruppenmitglied, der macht mir das mit irgendeinem Programm. Sprachprogramm und schickt mir dann die Dateien.
Frau Strandburg, jetzt drehen wir mal den Bogen zu Ihnen selbst. Wie sind Sie zur Literatur gekommen? Welches Verhältnis haben Sie denn in Ihrer Jugend, in Ihrer Kindheit zur Literatur entwickelt?
Ich bin eine geborene Leseratte. Ich glaube, meine Mutter hat mir mal erzählt, ich habe in der Kinderkrippe schon immer auf diesen Gummibüchern drauf rumgekaut. Können Sie sich erinnern?
Ja, ja.
Damals diese Ziehharmonikas, diese dicken
Richtig. Dinge. Und da sind Sie auf den Geschmack gekommen.
Da bin ich wohl auf den Geschmack gekommen, ja. Und also ich habe mein Leben lang lese ich schon und ich liebe Bücher. Das ohne dem kann ich mir eigentlich das Leben gar nicht mehr vorstellen.
Wie war denn das in Ihrem Elternhaus? Welche Rolle hat Literatur da gespielt? Haben Ihre Eltern Ihnen vorgelesen?
Kann ich mich leider nicht dran erinnern. Also bei uns war auch das Geld knapp damals. Bücher konnte ich mir nur aus der Bibliothek holen. Und ich weiß, dass mein Vater Bücher gesammelt hat, aber ich habe meine Eltern eigentlich nie lesen gesehen. So, woher ich das habe, kann ich so gar nicht sagen.
Frau Schandburg, Sie arbeiten jetzt selbst aber auch noch so ein bisschen im Bereich Literatur. Können Sie uns darüber was erzählen?
Nee, Literatur nicht. Ich bin bei unserer Tageszeitung angestellt als Korrekturleserin. Ich lese zwar den ganzen Tag, aber das hat weniger mit Bücherliteratur zu tun.
Also jetzt nochmal zum Verständnis. Sie arbeiten bei einer Zeitung als Korrekturleserin?
Ja.
Ich dachte, das gibt's schon gar nicht mehr. Also wenn ich bestimmte Zeitungen mir anschaue, dann sage ich mir immer, ach, haben die keinen Lektor mehr oder guckt da keiner Korrektur?
Viele Zeitungen haben das eingespart. Also ich bin hier noch glücklich, dass ich diesen Job machen darf.
Was sind denn da so typische Fehler oder Tendenzen, die Ihnen so auffallen?
Das ist eigentlich so viel Sprachgebrauch, der vielleicht in einem richtigen Artikel meiner Meinung nach nicht reingehört. Aber hauptsächlich sind das eigentlich Buchstabendreher, Datums, die verkehrt sind, die nicht übereinstimmen mit dem Wochentag, wo ich nachprüfen muss. Das sind Satzzeichen. Also die Redakteure haben ja auch immer weniger Zeit. Ne? Immer mehr Termine wahrnehmen, haben dann immer weniger Zeit, die Artikel zu schreiben. Stehen da unter Zeitdruck, viele Fehler.
Ja. Also das Übliche so, sodass da also Flüchtigkeitsfehler mitunter auch bis in der Schlagzeile durchaus vorkommen. Ne?
Genau.
Das Leseverhalten der Menschen hat sich ja auch enorm verändert. Ne? Also ich habe mal jetzt so in Statistiken geblättert, da hieß es also 1992 gaben 68% der Ostdeutschen an, mindestens einmal pro Woche zum Buch zu greifen. In Westdeutschland waren es 46%. 2008 hatte sich das Leseverhältnis weitgehend geändert und zwar rückläufig, auf rückläufigem Niveau. Wöchentliche Buchlektüre wurde dann nur noch bei 42% der Ostdeutschen erhoben. Bei den Westdeutschen waren es 43%. Da haben natürlich die neuen Medien wesentlich dazu beigetragen. Das hat aber nicht dazu geführt, dass der Buchmarkt insgesamt zusammengebrochen ist.
Ja, ich weiß nicht, was bei der Buchlesung, ob da die E-Books immer mit einberechnet werden. Ne? Oder ob man dort nur das Printbuch berechnet. Ne? Also ich treibe mich ja viel in Bücherforen rum, ganz allgemein. Und die Leselust ist nach wie vor da, auf welche Art und Weise auch immer. Es werden Printbücher gelesen, es werden E-Books gelesen, es werden Hörbücher gehört. Da weiß ich nun natürlich nicht, wie die Zahlen da dann zustande kommen. Ne, ob das dann wirklich so wenig ist.
Frau Schandburg, wenn Sie jetzt so viel mit Büchern zu tun haben, haben Sie da nicht selbst auch mal die Lust verspürt, ein Buch zu schreiben?
Nein. Ich sag einfach ganz ehrlich, ich könnte das nicht. Ein Roman zu schreiben, hätte ich nicht genug Fantasie. Was ich gerne schreibe, das sind Kurzbiografien von Autorinnen. Das ist so mein Steckenpferd, vergessene Autorinnen, die bei uns weniger bekannt sind oder auch gar nicht bekannt sind, dass ich da kleine Kurzbiografien als Hobby dann verfasse. Ne? Ich bin da auch nicht studiert drinne und ich bin keine Redakteurin oder Journalistin. Das ist einfach nur ein Hobby. Ich möchte die Frauen dem Vergessen entreißen, sozusagen.
Eine ehrenwerte Aufgabe, finde ich. Wo recherchieren Sie da? Wer hilft Ihnen da oder welche Quellen stehen Ihnen denn da zur Verfügung?
Also ich habe seit 20 Jahren sammle ich Bücher über Frauen, ob das jetzt Anthologien sind, ob das Biografien sind oder ich habe eine ganze Reihe an Lexika zur Verfügung, an älteren, an aktuellen und natürlich auch das Internet. Ich habe gerade eine Kurzbiografie über eine argentinische Schriftstellerin geschrieben, wo ich die Information von einer spanischen Seite bekommen habe, die mir die große Suchmaschine übersetzt hat, wo ich mir dann einen Text zusammengefriemelt habe.
Zunächst einmal vielen Dank, Frau Schandburg, für die Informationen. Alles Gute für Sie und viel Erfolg mit der Facebook-Seite.
Ich danke Ihnen.
Ja, und wenn Sie jetzt Lust haben, liebe Hörerinnen und Hörer, auf dieser Seite mal zu surfen, dann sollten Sie das einfach tun. Es gibt unheimlich viele Facebook-Gruppen, die sich mit Literatur beschäftigen, immer wieder interessant, auf welchem Weg man dort den Weg zur Literatur findet und wie Literatur dort verarbeitet wird. Das war das Stadtgespräch für heute. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören. Wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schiffer.